Du merkst sie am Hals, du merkst sie auf den Schultern, sie schlackern und wackeln an deinem Körper rum und man ist so, hä, wo habe ich denn unterschrieben, dass ich das haben will? Gerade auch so durch diese Schnelligkeit, in der die dann gewachsen sind, die waren dann halt plötzlich einfach da und alle Welt hat gesagt, oh toll, du bist jetzt eine Frau, oh wie toll, Brüste. Und man selber hat sich halt wirklich einfach gefragt, wo man die jetzt gekauft hat hier gerade.
Deutschlandfunk Kultur plus eins mit Gesa Ufer.
Herzlich willkommen, Sie hören hier wieder das Vermessungsmagazin für das, was das Leben auszeichnet. Wir gucken uns die Höhen und die Tiefen genauer an. Und zwar anhand von Geschichten, die so nur das Leben selbst erfinden kann. Aus New York zugeschaltet ist mir jetzt meine Kollegin Vivien Schütz. Herzlich willkommen bei Plus Eins.
Hallo.
Ja, es geht um Brüste in dieser Plus Eins Folge und um eine Frau, die hörbar unglücklich mit ihren Brüsten ist. Elsa heißt sie und Vivien, du hast Elsa getroffen.
Genau, und Elsa beschließt dann aber, was daran zu ändern. Bis dahin ist es aber ein sehr, sehr langer Weg und die Geschichte beginnt in ihrer Kindheit. Elsa wächst in Berlin auf, in Berlin-Köpenick, in einem Einfamilienhaus mit Hund und Garten und hat eine sehr glückliche, sehr unbeschwerte Kindheit, hat sie mir erzählt. Und sie hat viele Freunde um sich herum und super viele Hobbys und Interessen, denen sie nachgeht. Also sie singt zum Beispiel im Chor, sie spielt Klavier und tanzt im Verein und hat da auch regelmäßig Auftritte und fühlt sich sehr wohl in ihrer Haut. Und dann mit 11 verändert sich ihr Körper aber plötzlich in sehr kurzer Zeit sehr schnell. Sie hat zum ersten Mal ihre Periode, was für ihr Alter recht früh ist, weil normalerweise geht es ja so zwischen 12 und 13 los. Und kurz darauf fangen dann auch ihre Brüste an zu wachsen.
Ich habe tatsächlich mit 12 angefangen, Brüste zu bekommen und habe schon Bustiers und BHs tragen müssen im Sportunterricht und war auch die Erste in meiner Klasse. Das war einfach unfassbar unangenehm auch vor so Kindern, mit denen man 6 Jahre verbracht hat. Und plötzlich unterscheidet einen was von den eigenen Freundinnen, weil man in der Entwicklung irgendwie voran ist oder so, ne?
Boah, das ist, tut mir ja total leid und ich kann mich genau erinnern, wir hatten genau so ein Mädchen auch bei uns im Jahrgang, die auch irgendwie so früh entwickelt war und wir haben wirklich alle auf die so geguckt, wie auf so ein Freak, muss ich sagen, weil wir alle irgendwie wussten, das droht uns auch noch, aber wir waren halt Lichtjahre gefühlt davon entfernt. Das war sicher keine einfache Rolle.
Nee, war es nicht. Und es sind nicht nur die Blicke, sondern sie merkt halt auch, sie kann sich einfach nicht mehr so unbeschwert bewegen wie vorher. Also wenn sie zum Beispiel zum Bus rennt oder eine neue Tanzchoreografie im Verein übt, dann wackeln halt ihre Brüste total und tun weh. Und um weniger aufzufallen und um sie einfach weniger zu spüren, fängt sie deswegen an, ihre Brüste beim Sport sogar abzubinden. Manchmal so stark, dass sie sogar keine Luft mehr bekommt. Aber sie will die einfach nicht sehen, spüren. Ja, und relativ schnell ändert sich dann noch was für Elsa.
Es war halt klar, sobald ich das Haus verlasse, gucken Männer vor allem, egal was ich mache, egal wo ich hingehe.
Boah, die Arme. Irgendwie denkt man, die braucht doch da mal jemanden, der ihr an der Seite steht oder so, verdammt.
Ja, und das halt auch mit 12, 13. Sie versteht ja noch gar nicht, was da genau passiert. Sie kann das, also sie merkt, es ist unangenehm, aber hat noch gar nicht so die Worte dafür, um das auch einzuordnen. Und ist in diesen Situationen total verunsichert und meidet dann meistens Blickkontakt oder versucht, sich der Situation so gut es geht zu entziehen. Also wenn sie zum Beispiel mit der S-Bahn unterwegs ist und ein Typ starrt auf ihre Brüste oder reißt einen Spruch, dann wechselt sie den Wagen oder nimmt lieber erst eine spätere Bahn. Und damit hört es nicht auf. Sie bekommt dann mit 13, 14 immer mehr Kurven, wieder halt viel früher als ihre Mitschülerin und hört häufiger so Sprüche zu ihrem Aussehen und ihrer Wirkung, zum Beispiel auf Familienfeiern. Das sind dann so Kommentare wie, ach, du bist ja eine ganz schöne Frau geworden. Oder ach, man muss aufpassen, dass du nicht weggefangen wirst. Oder auch, du wirst später Männerköpfe verdrehen.
Uff, ja, das sind glaube ich auch so Sprüche, die pflanzen sich echt so im Kopf fest. Die wird man wahrscheinlich sein Leben lang nicht mehr los.
Ja, und so hier und da mal ein Spruch, das ist ja noch in Ordnung. Aber natürlich über eine längere Zeit immer wieder damit konfrontiert zu werden, Das macht was mit ihr, weil auch in der Schule hört sie immer wieder Kommentare hier und da, ist abwertend, sexualisierend Und das sind dann entweder Schüler oder Leute aus ihrem Umfeld, also Gleichaltrige. Sie meinte auch in Köpenick, das ist wie so ein Dorf, jeder kennt irgendwie jeden, jeder spricht über jeden. Und sie erfährt dann zum Beispiel, dass hinter ihrem Rücken einige sie die dicke Titten-Elli nennen. Ja, und Elsa versucht, sich in solchen Situationen locker zu geben und kontert dann vielleicht mit einem Spruch.
Ich bin dann sehr schnell und schlagfertig in solchen Situationen, was aber überhaupt nichts an dem Stich verändert, den man trotzdem dann kriegt, ne?
Allerdings.
Ja, und solche Momente bestätigen für sie auch ein Gefühl, was sie sowieso schon die ganze Zeit in sich trägt. Nämlich ihr Körper ist nicht okay, so wie er ist. Ihre Brüste sind viel zu groß für ihre 1,58 Meter. Und das hat Konsequenzen. Sie schränkt sich dann nach und nach immer mehr ein. Sie hört zum Beispiel auf, im Verein zu tanzen. Das hat auch noch andere Gründe, aber die Brüste spielen da auf jeden Fall auch mit rein. Und sie vermeidet es auch, sich nackt im Spiegel anzuschauen. Und sie versucht außerdem abzunehmen, weil sie hört immer wieder von Müttern oder Schwestern von Freundinnen, wenn du abnimmst, dann werden die Brüste auch kleiner. Sie macht also Diäten, auch weil sie generell abnehmen will, aber eben auch, um an den Brüsten Gewicht zu verlieren. Und sie verliert dann auch ein paar Kilos, aber kaum an den Brüsten. Und auch was die Kleidung angeht, schränkt sie sich immer mehr ein. Also sie achtet sehr genau darauf, keinen Ausschnitt zu tragen und trägt vor allem schwarz.
Die Arme.
Ja, also die Gedanken rund um die Brüste beschäftigen sie aber nicht 24 Stunden am Tag, aber es macht was mit ihr. Aber abgesehen davon hat sie auch viele schöne Momente. Ne? Sie hat eine normale Jugend, verbringt viel Zeit mit Freundinnen, liest die Bravo. Sie ist jetzt zwar nicht mehr im Tanzverein, aber sie ist zum Beispiel im Theater aktiv und auch Klassensprecherin. Also sie steht auch weiter gern im Mittelpunkt. Die Sache ist, sie leidet unter diesen Brüsten, aber viele in ihrem Umfeld verstehen halt nicht, warum das so frustrierend für sie ist.
Du wirst halt nicht ernst genommen einfach. Und das macht was mit dir, wenn dir alle sagen, hey, du bist so schön, hey, deine Brüste sind so toll, hey, freu dich doch, hey, andere würden sich eine Niere rausreißen, um diese Brüste zu haben. Hey, warum bist du so? Hey, ist doch schön. Hey, pass doch zu deinem Körper, bist doch auch sonst kurvig, bla, 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 bla. Wenn du das jeden Monat hörst von x Menschen, dann hast du irgendwann auch regelrecht ein schlechtes Gewissen. Plus Freundinnen, die zu kleine Brüste haben und ständig heulen, wie sehr sie darunter leiden.
Da tut sich also so eine Diskrepanz auf zwischen ihrem Gefühl zu ihrem Körper und dem, was sie von außen gespiegelt bekommt. Und in diesen Jahren mit 15, 16, 17 wächst in ihr sehr stark ein Wunsch. Nämlich der Wunsch, sich operieren zu lassen und die Brüste kleiner zu machen. Davon erzählt sie aber niemandem. Stattdessen wartet sie nur darauf, endlich 18 zu werden, weil sie dann machen kann, was sie will.
Jetzt darf ich mich tätowieren lassen ohne Erlaubnis, ich darf mich piercen lassen ohne Erlaubnis, ich darf wählen, ich darf dies, das, Ananas. Und jetzt bin ich quasi auch Herrin über meinen eigenen Körper.
Und als sie dann volljährig ist, macht sie tatsächlich einen Beratungstermin aus bei ihrer langjährigen Frauenärztin und erzählt ihr von ihrem Wunsch. Die rät ihr aber von der OP ab, zumindest bis sie 25 ist. Weil mit 18 sind die Brüste noch nicht vollständig ausgewachsen. Da passiert noch sehr viel im Körper zwischen 18 und 25. Und wenn sie die OP zu früh machen lassen würde, dann könnte es auch sein, dass die Brüste nach der OP einfach wieder größer werden. Und Elsas Ärztin erklärt ihr außerdem, dass Stillen nach dem Eingriff schwierig werden könnte.
Und dass sie deswegen auch empfehlen, dass man die Brustverkleinerung erst nach dem ersten Kind macht.
Und zu dem Zeitpunkt?
Ja, zu dem Zeitpunkt wollte ich Kinder und zu dem Zeitpunkt hat mir das auch Angst gemacht. Plus der Gedanke, dass sie danach wieder groß werden, der hat mich natürlich, er hat es nicht Angst gemacht, ne? Aber ich habe das schon drauf gehört.
Elsa ist enttäuscht, vertraut aber ihrer Ärztin. Sie ist sich auf jeden Fall immer noch sicher, sie will die OP. Und stellt innerlich wie so eine Art Wecker und weiß, in ein paar Jahren fragt sie wieder nach. Ja, und danach lebt sie ihr Leben erstmal weiter. Sie macht ihr Abi, sie reist rum und macht viel Party und fängt dann an zu studieren. Erst Journalismus und dann wechselt sie zum Film. Und sie erlebt einfach viele erste Male. Ne? Sie verliebt sich, sie entliebt sich, findet neue Freunde.
Klingt ja erstmal alles soweit sehr erfreulich, aber dieses Thema Brüste, begleitet sie das weiterhin?
Ja, das beschäftigt sie weiter. Generell ist ihr Verhältnis zum eigenen Körper sehr angespannt, auch seit den Diäten. Sie kämpft tatsächlich auch mit einer Essstörung. Und dazu kommt, sie erlebt auch ein paar sehr übergriffige Situationen mit Männern, die einschneidend sind und die natürlich auch was mit ihrem Verhältnis zu ihrem Körper machen. Das heißt also, die Gedanken rund um ihren Körper und ihre Brust, die sind da, die sind mal mehr, mal weniger stark ausgeprägt. Das hängt immer damit zusammen, in welcher Lebensphase sie gerade ist, ob sie gerade datet, in einer Beziehung ist, ob sie gerade ihre Periode hat. Aber ja, die Gedanken um ihre Brüste, die begleiten sie und sie weiß für sich, sie will diese Brüste nicht. Elsa beginnt mit Mitte 20 eine Therapie und das verändert vieles bei ihr. Also durch diese Therapie gibt es jetzt einen Raum, in dem sie über unangenehme Erlebnisse aus der Vergangenheit sprechen kann. Über ihren Körper, über ihre Brüste, über die Übergriffe. Und sie fängt dann an, ihre eigenen Gefühle besser zu verstehen und einzuordnen. Ihr wird zum Beispiel klar, wie oft sie sich eigentlich schämt und wie oft sie auch wütend ist. Über die Blicke, die Kommentare, die Übergriffigkeiten. Also einerseits die, die sie selbst erlebt, aber auch bei anderen Frauen, wenn sie das beobachtet. Und diese Gefühle hatte sie, aber die konnte sie so noch gar nicht benennen vorher, also Wut und Scham. Und sie merkt einfach, wie viel Kraft sie das eigentlich kostet, also wie viel Energie flöten geht für Dinge, die sie gar nicht kontrollieren kann.
Ich bin manchmal bei der Therapie angekommen und habe 40 Minuten lang über eine Situation aus der S-Bahn vom Weg hierher erzählt. Weil ich zum Beispiel angesprochen wurde, weil ich eine Situation zwischen einer fremden Frau und einem fremden Mann beobachtet habe oder. Und ich bin da angekommen und war so auf 180 und hatte so rote Wutpusteln auf dem Dekolleté und war so aufgebracht und habe dann einfach irgendwann mit meiner Therapeutin gemerkt, dass ich da so hart dran arbeiten muss, weil es einfach nicht aufhören wird.
Weil es einfach nicht aufhören wird. Das ist die zweite wichtige Erkenntnis, die Elsa während der Therapie hat. Nämlich, dass das, was ihr passiert, kein Einzelfall ist, sondern Teil eines Systems, in dem weibliche Körper ständig sexualisiert werden. Und sie beschäftigt sich dann sehr intensiv mit Themen wie Sexismus und dem Patriarchat. Und das hilft ihr, Zusammenhänge besser zu verstehen und auch mehr mit Freundinnen und Familie darüber zu sprechen. Ihr wird dann klar, dass das Problem nicht nur ihr Verhältnis zu ihrem Körper ist, sondern die sexistische Gesellschaft, in der sie lebt. Also es ist ein strukturelles Problem, dem sie sich nicht einfach so entziehen kann. Und inwiefern, das hat sie mir sehr, sehr eindrücklich erklärt.
Selbstakzeptanz für mich ist das eine, aber da spielt ja eine Welt mit rein, in der ich mich bewege. Und wie soll ich die denn jetzt auch noch ändern? Das geht nicht und das kann man so erklären. Ich stehe morgens auf, ich gucke mich im Spiegel an. Ich habe meine Leitsätze, ne, dass ich mir sage, ich bin schön, ich fühle mich gut, versuche positiv durch die Welt zu gehen. Ne? Ich gehe irgendwie aus dem Haus und ich habe einen guten Bodyday. Ich laufe durch die Stadt und dann läufst du. Und dann steigst du in die Straßenbahn und plötzlich sitzt dir so ein Ingo gegenüber, der dich von oben bis unten anguckt, dessen widerliche Augen dich ausziehen und der versucht mit dir zu flirten und dann versucht er dich anzusprechen und du signalisierst ihm, ich möchte nicht, bitte lass mich in Ruhe und du willst aufstehen und dich umsetzen und dann wagt er es dich irgendwie anzufassen und dann kriegst du noch einen Spruch hinterher gedrückt wie, ja, aber geile Titten hast du, auch wenn du nicht mit mir sprechen willst oder sowas, ne? Und du steigst aus der Tram aus und dein gesamter Tag ist im Arsch. Alles ist im Arsch. Alles, scheiß mal auf Yoga, scheiß mal auf dein Manifestieren. Alles ist rausradiert und das Einzige, was du bist, ist geil. Und das ist so ein Ding, wie viel soll ich denn an mir arbeiten, wenn so ein Ingo die Macht hat, mir so die Füße wegzuziehen. Und ich kann so viel arbeiten, wie ich will, wenn die Welt es da draußen nicht macht, wenn die Ingos nicht an sich arbeiten, wie lange soll ich denn da jetzt gegen den Wind laufen?
Heavy, ja, kann man voll verstehen, aber eben, das heißt ja eigentlich, da bleibt nur diese OP, ne?
Ja, das ist halt so ein Dilemma, in dem sie sich befindet, weil sie weiß zwar, ja, sie muss an sich arbeiten und das macht sie ja auch. Sie versucht, ein freundlicheres Bild gegenüber ihrem Körper zu entwickeln und sie erwähnt ja auch gerade, dass sie mit Affirmationen anfängt, sich also im Spiegel sagt, dass sie schön ist und wertvoll. Und sie fängt auch an, auf Social Media zum Beispiel nur bestimmten Menschen zu folgen. also Menschen mit unterschiedlichen Körpern und anderen zu entfolgen. Und sie merkt dann aber für sich, Selbstakzeptanz reicht nicht aus. Beziehungsweise sagt sie, ich habe ja die Möglichkeit, eben durch eine Operation genau das zu verändern, was mir ständig im Weg steht, die Größe meiner Brüste. Warum sollte ich das also nicht tun? In dem Zusammenhang bin ich auf einen spannenden Begriff gestoßen, körperliche Unsichtbarkeit oder im Englischen bodily invisibility. Und der beschreibt die Möglichkeit, dass man nicht wegen bestimmter körperlicher Merkmale auffällt. Also, dass man die Welt erleben kann, ohne den eigenen Körper ständig überdeutlich wahrzunehmen, weil er ständig beobachtet, bewertet oder kommentiert wird oder sogar diskriminiert wird. Also körperliche Unsichtbarkeit kann man hier so als eine Art Privileg verstehen. Und das wünscht sich Elsa. Hier muss man natürlich auch sagen, dass viele Menschen dieses Privileg der Unsichtbarkeit nicht genießen oder viel weniger. Also zum Beispiel nicht weiße Menschen, Menschen mit Behinderung und nicht binäre Personen. Also die können nicht einfach mit einer OP ihr Leben erleichtern und dadurch unter dem Radar fliegen. Hm. Aber bei Elsa ist das halt anders. Also sie spürt für sich, sie kann ihre Situation verbessern durch eine OP und wieder ein Stück mehr von dieser Unsichtbarkeit bekommen.
Total interessant, ja, weil, also genau, man will irgendwie zwar gesehen sein, aber man möchte eben als Mensch gesehen werden und nicht für irgendwie entweder, keine Ahnung, besonders schöne Brüste oder ein besonders kürzeres Bein oder irgendwie wegen irgendeiner Besonderheit, die wirklich nur den Körper meint, ne? Das finde ich total spannend, ja.
Genau. Und als Elsa dann die Therapie und ihr Studium beendet und wieder zurück nach Berlin zieht, steht deswegen für sie Folgendes fest.
Jetzt geht so wie so das wahre Leben los und ich möchte diesen Leidensdruck nicht mehr. Ich möchte es nicht mehr. Ich möchte und ich kann es auch nicht mehr. Es ging nicht mehr.
Elsa ist mittlerweile Ende 20. Sie ist jetzt also alt genug für diese OP und hat auch eine Empfehlung für eine gute Frauenärztin bekommen, die schon sehr, sehr lange operiert. Elsa weiß natürlich, das ist eine OP, die ist mit Risiken verbunden und auch nicht billig. Also in der Regel kostet so eine OP zwischen 5.000 und 8.000 Euro. Elsa hofft aber, dass die Krankenkasse die Kosten später übernimmt und fängt deswegen an, Gutachten zu sammeln. Also sie geht zu sämtlichen Ärztinnen und sammelt Nachweise, zum Beispiel von der Physiotherapie oder von Dermatologen, die einfach zeigen, wie sehr sie körperlich unter diesen großen Brüsten leidet. Sie argumentiert also eher über diese körperliche Ebene und nicht die psychische Ebene, weil die Erfolgschancen da höher sind. Und dann versucht sie, einen OP-Termin auszumachen, was gar nicht so einfach ist, weil sie ist Freelancerin, freie Filmregisseurin und weiß, sie muss sich dann einige Wochen freischaufeln für die Genesung und sie kann dann erstmal nicht drehen oder viel rumfahren und muss ruhig machen. Aber dann macht sie einen Termin aus. Für Mai 2023. Elsas OP steht bevor und an dem Tag ist sie nicht allein. Ihre Mutter und ihre beste Freundin Mitch begleiten sie ins Krankenhaus.
Dann wurde ich so reingelassen, dann meinte ich so, ja, tschüss. Dürfen wir nicht mit? Nee. Oh Gott. Und ich war so, ja, bis dann, tschüss, tschüss. Und dann habe ich mich ausgezogen und dann bin ich in den Raum. Und dann war da ein Pfleger, der hat meinen Blutdruck gemessen und meinte, dann darf ich Sie mal fragen, haben Sie was genommen? Und ich war so, bitte was? Haben Sie eine Beruhigungstablette oder so genommen? Und ich so, nein. What? Und der war so, naja, Sie sind so ein bisschen sehr entspannt. Und ich war so, ja, ich bin null aufgeregt. Ich war so entspannt, freudig entspannt. Ich hatte 15 Jahre Vorbereitung, ne? Also... Es war einfach so endlich.
Verrückt.
Kurz bevor es losgeht, fragt die Ärztin Elsa noch, ob sie Fragen hat oder was loswerden will.
Meine einzige Angst ist, dass die mir danach noch zu groß sind. Da hat sie gesagt, wir haben so viel drüber gesprochen, die Angst brauchen Sie nicht haben. Gucken Sie mal, hier hängen überall Ihre Bilder. Ich hatte so Bilder ausgedruckt mitgebracht. Wir sind hier 5 Frauen im OP. Keine Sorge. Und ich so, okay, let's go. Zack, weg war ich.
Die OP findet unter Vollnarkose statt und dauert mehrere Stunden. Als Elsa aufwacht, spürt sie sofort den Kompressions-BH, der ihr im OP angelegt wurde. Und noch im Halbdämmerzustand legt sie ihre Hände auf diesen BH. Und sie merkt sofort, okay, die sind kleiner, aber immer noch zu groß. Sie versucht dann ganz ruhig zu bleiben und denkt sich, na gut, die sind natürlich noch geschwollen und im BH sind wahrscheinlich auch noch Mullbinden. Sie kommt dann erstmal bei ihren Eltern unter und erst nach einer Woche darf sie dann den BH zum ersten Mal ausziehen.
Meine Mama war so, sie geht mal baden, ob ich was brauche. Ich war so, nee, nee. Dann ist meine Mutter hoch ins große Bad. Und als ich gehört habe, das Wasser läuft, bin ich aufgesprungen, habe mich ausgezogen, habe die Mullbinden abgemacht, habe Luft geholt, habe mich vor den Spiegel gestellt und wusste, alles, was ich gespürt habe, das stimmt, sind immer noch zu groß.
Oh nein.
Oh. Ja, sie zieht dann ihren BH schnell wieder an und versucht, sich nichts anmerken zu lassen. Also die Mutter merkt, irgendwas ist los, aber sie erzählt nichts davon und bittet ihre Eltern am nächsten Tag, sie nach Hause zu fahren. Eigentlich war geplant, dass sie da noch länger bleibt, aber sie will einfach für sich sein. Und auf dem Weg dahin schreibt sie dann aber ihrer besten Freundin Mitch und fragt sie, ob sie vorbeikommen kann. Und als sie sich sehen, bricht Elsa in Tränen aus.
Von Mitch 2 Stunden lang heulen und dann einmal sagen, sie sind mir immer noch zu groß. Da ist ein Stein von meinem Herzen gefallen, weil 8 Tage habe ich das ja in mir drin gehabt, diesen Satz. Ich habe den nicht ausgesprochen, ich habe den nicht zugelassen.
Elsa will sich nochmal operieren lassen, weil sie hat jetzt Körbchengröße D, wollte aber eigentlich Körbchengröße B. Mhm. Sie nimmt also all ihren Mut zusammen und spricht mit ihrer Ärztin, auch wenn sie total Angst vor diesem Gespräch hat. Ihr schwirren hunderte Gedanken im Kopf herum. Was, wenn die Ärztin sie nicht versteht, ihr die Schuld zuschiebt? Ist eine zweite OP überhaupt möglich? Und wenn ja, wer bezahlt das überhaupt? Dann redet sie mit der Ärztin und die reagiert zum Glück total verständnisvoll und bietet ihr an, sie kostenlos nochmal zu operieren. Als Elsa nach der zweiten OP aufwacht, fühlen sich ihre Brüste zum ersten Mal in ihrem Leben richtig an.
Da war es dann so, wie man sich das vorstellt. Dass ich einfach dachte, okay, jetzt kann es losgehen. Jetzt ist mein neues Leben endlich da.
Das klingt ja jetzt wirklich so ein bisschen wie Ende gut, alles gut, Vivian. Mir ist noch nicht so ganz klar, wieso das alles so nicht im Vorfeld hätte schon laufen können. Also wenn sie doch auch ausdrücklich eine Körbchengröße B sich gewünscht hat, hat sie das so nicht formuliert vorher? Oder ist diese OP die erste schiefgegangen? Oder wie kam das überhaupt dazu, dass das auch bei dem ersten Versuch erstmal nicht so für sie erfreulich gelaufen ist?
Ja, das wundert Elsa auch, weil sie hat ja sehr konkrete Vorstellungen davon, wie groß oder eben klein diese Brüste sein sollen und hat ja auch Fotos präsentiert. Und irgendwie muss es da aber zu einem Missverständnis gekommen sein. Und als sie dieses Gespräch mit der Ärztin hat, die Ärztin, der hat es auch total leid getan und die hatten ein sehr emotionales Gespräch. Da hat Elsa gemerkt, dass die Ärztin wahrscheinlich eher proportional gedacht hat und gar nicht verstanden hat, wie klein diese Brüste dann tatsächlich am Ende sein sollen. Mhm. Und um dann auch auf Nummer sicher zu gehen, hat Elsa dann bei dem zweiten OP-Termin andere Fotos mitgebracht. Und zwar hat ihre beste Freundin Mitch Fotos von Elsa gemacht, die ist nämlich Fotografin, und hat dann ihre Wunschbrüste sozusagen mit Photoshop dort reingesetzt.
Okay.
Genau, einfach damit es da nicht nochmal irgendwie ein Missverständnis gibt.
Mhm, verstehe. Und dann hatte sie wirklich genau diesen Körper, den sie sich immer gewünscht hat und damit waren alle Probleme wie weggeblasen?
Nicht alle Probleme, aber sie fühlt sich jetzt einfach sehr wohl in ihrem Körper, also sehr viel wohler als vorher und hat so eine ganz andere Verbindung zu sich. Also sie kleidet sich nach dieser OP anders, sie bewegt sich anders. Sie hat vorher oft ihre Schultern so nach vorne geschoben, damit die Brüste weniger auffallen und hat dadurch auch so einen Rundrücken entwickelt. Und jetzt ist irgendwie ihr Gang, ihre Haltung viel offener, viel selbstbewusster. Und sie verschwendet keine negativen Gedanken mehr an ihre Brüste.
Dass ich anziehe, worauf ich Lust habe, dass ich mir keine Gedanken machen muss, ob ich Fahrrad fahre, ob ich renne, ob ich tanze, ob ich springe. Es ist mir einfach egal. Ich ziehe einfach an, wonach mir ist. Und muss nicht mehr auf diese Brüste achten. Ich muss nicht auf ein Verstecken achten, ich muss nicht auf einen Ausschnitt achten, ich muss nicht. Es ist ein anderes Lebensgefühl.
Es Sie hat mir von einem Moment erzählt, der dieses neue Lebensgefühl total gut einfängt. Sie geht nämlich seit Jahren mit ihrer besten Freundin Mitch und anderen Freundinnen auf so ein elektronisches Musikfestival an der Mecklenburgischen Seenplatte. Und das erste Mal nach der OP war ganz besonders für sie.
Und ich bin auf die Tanzfläche. Man tanzt da so auf Acker und Wiese und so. Und draußen ist es hell, der Bass ballert. Und es war ein super warmer Sommertag. Und ich hatte einfach eine leichte Jacke um meine Hüfte gebunden und hatte ein rückenfreies Spaghetti-Träger-Oberteil an, ohne BH. Ich habe den Wind auf meiner Haut gespürt. Ich habe so wie den Bass auf meiner Haut gespürt. Ich habe mich umgedreht, da waren meine FreundInnen. Und ich war so, oh mein Gott, so muss ich das für die jedes Jahr angefühlt haben.
Elsa guckt dieses Mal nicht, wer sie anschaut. Und sie steht auch nicht direkt vor dem DJ-Pult, damit sie nur ja niemand von vorn sieht. So hat sie das immer gemacht, wenn sie tanzt. Und als der Beat einsetzt, springt sie einfach rum und tanzt sich die Seele aus dem Leib.
Und dann habe ich geweint, weil ich so glücklich war. Weil ich nicht glauben konnte, dass sich das jetzt so anfühlt, dass ich mich wie so unsichtbar fühle und so frei. Und auch so der Schmerz, dass ich dachte, scheiße, so hätte es die letzten Jahre schon sein können. So frei hätte ich mich einfach schon vor Jahren fühlen können.
Ja, Wahnsinn. Aber irgendwie, ich bin immer noch nicht so richtig sicher, also ich höre so immer noch meine innere Zweiflerin, die dann so fragt, ja, was kommt denn dann vielleicht als nächstes oder kann man sich nicht dann doch vielleicht bis 30 an seinen eigenen Körper irgendwie gewöhnt haben? Was macht man eigentlich mit alternden Körpern, wo man sich ja auch wahrscheinlich anfängt, irgendwann automatisch nicht mehr so wohl zu fühlen beim Blick in den Spiegel, weil mit all dem, was einem dann da entgegenschlägt, hat man dann da automatisch die Lizenz zum Operieren, wenn man einfach ein bestimmtes Lebensalter erreicht hat? Also das sind alles so Fragen, die sich für mich dann auch anschließen, ne? Sehr, sehr heikles Thema, aber nichtsdestotrotz mega interessant. Wie bist du eigentlich auf das Thema gestoßen?
Ich habe Elsa über Instagram gefunden. Sie hat dort nach ihrer OP Fotos von sich gepostet und hat einen kurzen Text dazu verfasst und geschrieben, wie happy sie einfach ist mit ihrer Entscheidung, sich die Brüste verkleinern zu lassen. Und habe sie daraufhin dann angeschrieben und dann haben wir uns unterhalten. Und sie ist auch weiterhin immer noch total glücklich über diese Entscheidung. Sie wird weniger angeschaut, sie hört weniger Sprüche. Als Frau ist sie natürlich aber weiterhin auch Catcalling ausgesetzt. Aber sie hat mir erzählt, dass sie heute einfach mutiger ist. Also in Situationen, in denen ihr Körper kommentiert wird oder sexualisiert wird, ist sie heute einfach offensiver. Also sie lässt sich weniger gefallen. Und diese OP hat ihr damit geholfen. Und auch in ihren Filmen, sie ist ja freie Filmregisseurin, widmet sie sich dem Thema. Sie hat jetzt eine Debütserie veröffentlicht, Angemessen Angry. Und da geht es zum Beispiel auch um Erfahrungen von Frauen mit sexualisierter Gewalt. Und sie hat das als Comedy verpackt, einfach weil sie meinte, sie will nicht noch so einen weiteren Krimi über Frauen als Opfer sehen und das anders erzählen. Und sie ist generell der Meinung, dass wir als Gesellschaft, also vor allem Männer, aufhören müssen, so leichtfertig über die Körper von Frauen zu sprechen. Insbesondere die Brüste.
Also es ist unfassbar, was das für eine Einladung ist für Menschen, Brüste zu kommentieren. Weil sie eben so sexualisiert sind, dass wir sie gar nicht wirklich als dazugehöriges Körperteil der weiblichen Anatomie sehen. Sondern wie eine Waffe oder ein Objekt, was gar nicht uns gehört, uns Frauen.
Ja, wahre Worte. Und wie aufgeladen dieses Körperteil ist, das sehen wir auch einfach schon schlicht an der Tatsache, wie viele auch wirklich diskreditierende Wörter es gibt. Also allein diese ganzen Wörter, die da kursieren, erzählen von genau dem, was Elsa da beschreibt. Vivien Schütz, vielen, vielen Dank dafür, dass du uns diese interessante Geschichte mitgebracht hast. Eine Geschichte, an der man auf jeden Fall noch weiterdenken muss. Ich zumindest. Ganz herzlichen Dank nach New York und alles Liebe und viele Grüße an Elsa, wenn du mit ihr sprichst.
Werde ich ausrichten.
Und wenn Sie beim Hören jetzt gedacht haben, ei, da habe ich doch aber auch noch eine Geschichte, die ich sehr, sehr gerne teilen würde, schreiben Sie uns ausgesprochen gerne an +1@deutschlandradio.de. Wir nehmen gerne auch Ihre Hinweise, Ihr Lob und, ja, wenn es sein muss, auch Ihre Kritik entgegen. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann hören Sie doch auch unsere andere Plus 1 Podcast-Folge. Da ist diesmal Rebecca Maria Salentin zu Gast. Die ist nicht wirklich Gefahrensucherin, die ist auch keine echte Sportskanone. Und trotzdem ist sie fast 10.000 Kilometer lang mit ihrem Fahrrad am ehemaligen Eisernen Vorhang entlang gefahren und hat dabei einiges über sich und aber auch über Grenzen verstanden.
Ich habe mich immer weiter durchgebissen und das letzte Stück, das sind so 1.800 Kilometer allein nochmal durch Finnland. Und erst auf diesem letzten Stück, wo ich dann auch die ganze Reise nochmal Revue passieren lassen konnte, da ist mir auch bewusst geworden, wie sehr ich mir mein Leben lang wirklich auch schon immer einen abgestrampelt habe. Und ich habe dann auch gespürt, wie sehr ich damit in der Tradition meiner Familie bin. Und ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass ich viele Ängste habe. Ich habe dann auch gemerkt, dass viele dieser Ängste gar nicht meine sind, sondern dass ich quasi die Ängste meiner Vorfahren mit angenommen habe.
Die ganze Geschichte von Rebecca Salentin hören Sie also in unserem Plus 1 Podcast. Plus 1 ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Redaktion hatte Emily Ulbricht, Studiotechnik Susanne Bayer, Produktion Nikolas Hansen. Ich bin Gesa Ufer und ich freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören.